das wird die nachhaltigste EM aller Zeiten. Mit dieser Ansage sind UEFA und DFB in die Heim-EM der Männer gegangen.
Wir wollen natürlich Vorbild sein, wir wollen aber auch Standards setzen für andere oder die danach folgenden Großveranstaltungen auch in anderen Ländern.
So hat es Philipp Lahm, der Turnierdirektor, vor einigen Wochen formuliert. Jetzt ist die EM fast vorbei, am Sonntag Finale in Berlin. Und wir wollen checken, was ist aus diesem Versprechen geworden? War die EM wirklich so nachhaltig? Oder war es Greenwashing vom Feinsten? Mein Kollege Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion recherchiert viel zum Thema Nachhaltigkeit im Profifußball und sagt mittlerweile, er hat keinen Bock mehr auf den Sport. Der ist für ihn wie Wurst.
Also wenn man Wurst gerne isst, ist es okay, aber man sollte nicht genauer hinschauen, wie es gemacht wird. Und das ist bei Profifußball ähnlich.
UEFA, das Märchen von der nachhaltigen EM, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Wir schauen uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne bedeuten. Wir wollen ihre Perspektiven kennenlernen, geben euch aber auch die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit einem, der mag, wenn der Inhalt hält, was die Verpackung verspricht. Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Und wenn Maxi sagt, Profifußball ist wie Wurst, man kann den nur genießen, wenn man nicht weiß, was drinsteckt, dann muss das, was drinsteckt, ja irgendwie faul sein. Also runter mit der Pelle. Ich wollte von Maxi wissen, hat das geklappt mit dem Versprechen der UEFA, dass die Mannschaften nicht mehr so viel hin und her reisen müssen, von den Quartieren zu den Spielen, und dadurch CO2 gespart wird?
Meistens nicht.
Meistens nicht.
Es gibt gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele. Und ich fange mal mit den guten Beispielen an. Zum Beispiel Georgien, die hatten ihr Quartier in Kamen, also in Nordrhein-Westfalen. Und die hatten zwei Spiele im Westen, in NRW, und das eine Spiel in Hamburg. Und da sind sie mit dem Zug hingefahren. Die sind in der Gruppenphase gar nicht geflogen.
Ja, okay,
und hatten dann auch ihr Achtelfinale dann auch in NRW. Das heißt, die sind nur hingeflogen und wieder zurückgeflogen, was aus Georgien schon irgendwie die logische Art ist, anzureisen, ja, zu einem großen Turnier. Wer es gar nicht gut gemacht hat, das sind die Spanier und die Engländer. Wir haben drei Cluster. Wir haben einmal das Nordost-Cluster, wir haben einmal das West-Cluster und wir haben einmal das Süd-Cluster. Die Engländer haben die eigentlich tollen Spielorte Gelsenkirchen, Köln und Frankfurt gehabt. Das heißt, logischerweise, wo würdest du dich hinplatzieren? Irgendwo im Westen. Also ja. Idealerweise wahrscheinlich so rund um Köln. Da kommst du in alle Richtungen, bist du innerhalb einer Stunde da. Wo sind die Engländer? In der Nähe von Weimar. Die Spanier haben es noch mal krasser gemacht. Die sind in Donaueschingen. Das ist fast an der Grenze zur Schweiz. Sie spielen aber bis auf das Viertelfinale gegen Deutschland, das ja in Stuttgart stattgefunden hat, haben sie eigentlich nur in NRW gespielt oder in Berlin. Das heißt, die sind zu allen Spielen geflogen. Selbst nach München zum Halbfinale gegen Frankreich sind sie geflogen. Das war der kürzeste Flug der gesamten EM von einem Team, 23 Minuten.
Du sagst da was ganz Entscheidendes, nämlich dass die Teams ja selber entscheiden, wo sie hinkommen und selber entscheiden, wie sie dann anreisen. Das heißt, die UEFA, die legt da eigentlich gar nicht die Kontrolle an, oder? Ist das das Problem, dass man da einfach keine Vorgabe macht, sondern sagt, ja, bitte alles nachhaltig und bitte alles klimafreundlich, aber macht dann halt am Ende, was ihr wollt?
Das ist ein Problem. Also die UEFA hatte eine gute Idee mit diesen Clustern, sie hat es aber am Ende nicht durchgezogen. Sie hat zum Beispiel auch diese Cluster-Idee sozusagen schon bei der Spielplansgestaltung nicht ganz durchgezogen. So, obwohl es diese Clusterung gab, gab es Distanzen, wo die Teams dann gesagt haben, in der Gruppenphase, wir spielen hier auf höchstem Niveau, wir brauchen jeden Tag zur Regeneration, wir fliegen.
Und dann ist ja wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen das Problem, dass man dieses Fliegen noch nicht so aus den Köpfen rauskriegt, oder? Man denkt sich, ja, wir sind halt eine gut bezahlte Fußballmannschaft, wir setzen uns doch jetzt nicht hier in unseren Bus oder in die Bahn.
Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt. Ich habe mit dem Pressesprecher des Schweizer Teams gesprochen, weil die nämlich in der Gruppenphase am meisten Bahn gefahren sind, nämlich 5-mal und sind nur einmal geflogen, dann zurück in der Nacht. Und er meinte auch, ja, es ist oftmals auch einfach Gewohnheit, dass es halt schon lange so gemacht wurde bei Profifußballteams und deswegen macht man das so. Und teilweise hängt es auch damit einfach zusammen, dass die Teams auch Sponsoring-Verträge haben. Also die Spanier sind zum Beispiel mit der nationalen Airline Iberia geflogen die ganze Zeit. Und da gibt es halt auch Sponsoring-Verträge. Das heißt, das kostet die im Zweifel dann auch nicht so viel. Und Iberia freut sich natürlich auch, weil das ein schöner Werbeeffekt ist, wenn dann auf den ganzen Fotos das Iberia-Flugzeug im Hintergrund ist.
Bleiben wir mal bei Spanien, aber gucken mal auf die Fans. Ich meine, wer Spanien hinterherfahren wollte bisher, konnte dann nach Berlin fahren, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München. Das ist eigentlich einmal ganz Deutschland. Geht aber theoretisch alles mit der Bahn. Was kannst du uns darüber sagen? Also hat das bei den Fans besser geklappt?
Also die ganz abschließende Bilanz, wie groß der CO2-Fußabdruck am Ende ist, den können wir noch nicht treffen. Da gibt es tatsächlich jetzt gerade eine Erhebung. Und das ist auch eigentlich das Entscheidende. Also da müssen wir vielleicht auch einmal kurz das wirklich klar benennen. Das, was die Teams da machen, hat halt eine brutal schlechte Vorbildfunktion, ist für den gesamten CO2-Fußabdruck des Turniers aber kaum relevant. Mhm. Was relevant sind, sind eben die großen Fanbewegungen. Es gibt und es gab Angebote von der Bahn, dass eben es für die Fans Sonderangebote gibt. Wer ein Ticket hatte, konnte sich ein Fanticket holen für 29,99 €, um dann in Deutschland von Spielort zu Spielort zu fahren. Das ist ja durchaus günstig. Das haben bis zur ersten Woche 180.000 Fans dann auch gekauft. Es gab auch einen Interrail-Pass, also vergünstigte Anreise aus dem Ausland. Das ist wirklich wichtig, weil gerade diese längeren Flüge von Fans sind natürlich genau das, was den CO2-Fußabdruck wirklich dann in die Höhe treibt. Davon sind 7.000 verkauft worden. Gerade diese Zahl 7.000, das ist jetzt nicht die Welt.
Ja, ist nicht viel, ne? Wenn man sich mal anschaut, wer da wahrscheinlich alles angereist ist.
Ja, und dann sieht man halt auch die Gegenseite in Anführungszeichen von den Flughäfen, von den Airlines, die halt auch schon vor der EM gesagt haben, hier, wir haben Sonderflüge und wir bieten natürlich auch noch extra Plätze an, weil sie natürlich wussten, dass die Nachfrage hoch sein wird. Und es gab schon vorher die Ankündigung vom Deutschen Flughafenverband, dass mehr als 500 Sonderflüge koordiniert worden sind, nur wegen der EM. Und es hat auch noch während der EM teilweise dann Reaktion von Airlines gegeben, weil sie halt gemerkt haben, zum Beispiel die Österreicher, als sie dann in Leipzig gespielt haben, da gab es dann noch Flüge aus Österreich extra für dieses Spiel und dann halt auch wieder zurück.
Das klingt alles so ein bisschen nach nette Idee von der UEFA. Dran geblieben sind sie aber nicht. Dabei kann das doch nicht so schwer sein. Die UEFA macht Milliardenumsätze. Warum bleibt da für Nachhaltigkeit nur wenig übrig? Fragt sich einer, der in seinem Verein wirklich was bewegen will.
Ja, moin, ich bin Anton und ich bin der Koordinator für Nachhaltigkeit und Engagement beim FC Internationale aus Berlin.
Das ist Anton Kliszewski. Mein Kollege Martin Schütz ist auf ihn und seinen Verein gestoßen, weil die sagen, Nachhaltigkeit klappt bei uns Amateuren.
Genau, bei Inter hat das Thema Nachhaltigkeit wirklich einen extrem großen Stellenwert.
Weil?
Weil sie eigentlich jeden Bereich ihres Alltags als Sportverein auf den Prüfstand stellen und gucken, was können wir beim Thema Nachhaltigkeit besser machen. Dazu haben sie sich nämlich sogar in der Satzung verpflichtet.
Gucken wir uns das an. Was machen Sie konkret?
Also der Verein hat Geld aufgetrieben, damit sie einen festangestellten Nachhaltigkeitskoordinator einstellen können. Allein das ist ja schon mal relativ einzigartig. Anton Kliszewski hat den Job übernommen und ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit, das sind die Stadien und die Trainingsplätze. Die haben sie von der Stadt gepachtet. So wie die meisten Vereine in Deutschland.
Das Thema Infrastruktur, da haben wir als Verein das Glück, Solarthermie auf dem Dach zu haben, Ökostrom, sogar eine Wärmepumpe und haben uns im Bezirk dafür eingesetzt, dass wir einen der ersten Kunstrasen mit Korkfüllung auch bei uns in Berlin-Schöneberg haben.
Ja, normalerweise liegt auf so einem Kunstrasenplatz Kunststoffgranulat aus. Das dämpft und hilft auch dabei, dass der Ball gut rollt und die Teams auch mal eben rutschen und grätschen können. Nur halt diese Plastikkügelchen, die landen dann irgendwann mal im Abwasser.
Also Sie haben aber ja einen Kunstrasen mit einer Korkfüllung, hat er eben gesagt. Was ist nachhaltig an einem Kunstrasenplatz?
Okay, es klingt im ersten Moment natürlich schwierig. Es gibt immer wieder Kritik am Kunstrasen, weil sich eben Partikel beim Regen lösen können und ins Abwasser dann oder ins Grundwasser gelangen können. Das soll aber eben durch dieses Granulat aus Kork in dem Fall oder beispielsweise, es gibt auch die Möglichkeit, geschredderte Olivenkerne zu nehmen, soll das verhindert werden. Kunstrasen hat im Grundsatz den Vorteil, dass er nicht gewässert werden muss wie ein Naturrasen und eben im Winter, ne, du musst nicht beheizen, um drauf spielen zu können. Also es gibt auch positive Aspekte von Kunstrasen.
Gucken wir auf die anderen Bereiche, in denen der FC Internationale in Nachhaltigkeit investiert. Was gibt's da noch?
Also, die haben beispielsweise ein neues Trikot entwickelt, das nachhaltig produziert ist. Also es wurde darauf geachtet, dass das Shirt in Portugal hergestellt wird. Da werden faire Löhne bezahlt, da gibt es Ökostandards, die eingehalten werden. Und das Trikot kann recycelt werden, wenn es kaputt ist, was oft bei anderen Funktionssportklamotten nicht gut klappt, weil sie aus einem speziellen Stoff beispielsweise hergestellt wurden. Außerdem soll das komplette Merch in den kommenden Jahren möglichst aus Fairtrade-Produktion kommen, wenn man sich mal ein Hoodie bestellt von dem Verein oder sowas. So, gibt es eine Feier oder Catering ist nötig, dann kommt das direkt aus der Nachbarschaft. Es gibt Mehrwegbesteck, was dann genutzt wird. Plastikbecher gibt es eigentlich praktisch gar nicht mehr. Und Ziel ist, dass der Verein möglichst bald klimaneutral wird.
Wie wollen Sie das angehen?
Also es gibt noch ein riesiges Feld, das wir ja auch schon wegen der EM besprochen haben. Das ist das Thema Mobilität. Das ist natürlich auch bei den Amateuren eigentlich der größte Hebel. Mhm. Und auch da muss Inter ansetzen, damit es mit der Klimaneutralität klappt.
Gut, aber Amateure fliegen jetzt nicht zu spielen. Die haben jetzt keinen Privatjet parat wie die Nationalmannschaften bei der EM. Was wollen sie machen?
Das nicht, aber allein der FC Internationale Berlin hat mehr als 1300 Mitglieder. Und die müssen halt auch irgendwie mal zum Training kommen oder zu den Spielen. Mhm. Und das ist ein wirklich großer Fußabdruck, sagt Anton Kliszewski.
70-80% aller CO2-Emissionen werden normalerweise von den Fans, von Mitgliedern produziert. Und wir haben uns das auch mal angeschaut, haben Sachen wie einen Fahrradspieltag, ein Lastenfahrrad zum Ausleihen bei uns und jetzt auch bald einen E-Minibus für Auswärtsfahrten auf dem Vereinsgelände. Wir haben ja unsere Mobilitätsdaten für ein Jahr mal von einer Masterantin auswerten lassen und haben gemerkt, 55% der Mitglieder kommen immer noch mit einem PKW, obwohl wir eigentlich super angeboten sind.
Ja, und das ist nur ein Verein in Deutschland. Insgesamt sind im DFB 24.000 Clubs organisiert. Und das ist nur der Fußball. Und dazu kommen mal noch die anderen Sportarten. Also Leichtathletik, Basketball, Handball und. Die sind ja auch noch unterwegs. Also Mobilität spielt da auch eine große Rolle.
Wir können also schon mal festhalten, volle Bahnen mit Fans. Ja, die können nervig sein. Aber die sind genau das, was wir brauchen in Sachen Nachhaltigkeit. Egal ob bei Amateurspielen, in der Bundesliga oder bei der EM. Und die UEFA, die braucht mehr als schöne Werbeversprechen wie das von der nachhaltigen EM. Findet auch Maxi, mein Kollege aus der Sportredaktion. Ich wollte von ihm noch wissen, was ist denn jetzt dein Fazit?
Es gibt gute Ideen bei der UEFA, die aber nicht so umgesetzt wurden, dass es wirklich wirksam war. Die Klasse sind das eine. Es gibt zum Beispiel auch, wenn wir über die Kompensation sprechen, die UEFA nennt es nicht Kompensation, was schon mal gut ist, weil die sozusagen
CO2-Kompensation meinst du?
Genau, dieser Ablasshandel, so wir stoßen CO2 aus und zahlen dann irgendwie dafür, weil wir haben das Geld, das bringt das Klima ja auch nicht weiter.
Nee.
Was die UEFA gemacht hat, ist, sie übernimmt für alle CO2-Emissionen, die bei Spielen anfallen, die Verantwortung, Klimaverantwortung nennt sie das, und hat dafür 7 Millionen Euro in einen Fonds eingezahlt. Und aus diesem Fonds wurden Projekte bei deutschen Amateurvereinen, die auf Klimaschutz einzahlen, finanziert. Also war bei einem Verein, der hat sich für 25.000 Euro eine Solaranlage aufs Vereinsheim gesetzt, hätten sie so nicht finanzieren können, haben sich bei der UEFA beworben, haben das Geld bekommen. Das ist gut. Was die UEFA aber dann nicht gemacht hat, ist erstens, sie übernimmt, da gibt es noch einen Streit und dieser Streit ist immer noch nicht gelöst, zwischen Städten und der UEFA, weil die UEFA nicht die Emissionen der Fanzonen übernehmen möchte. Mhm. Es gibt ja in allen Austragungsstätten gibt es ja Orte, wo die Fans gucken können, auch für internationale Fans. Die UEFA hat die Städte verpflichtet, diese Fanzonen einzurichten, sagt aber die CO2-Emissionen, die daraus entstehen, liebe Städte, lieber Bund, das müsst ihr irgendwie regeln, wie man das kompensiert. Und ich komme immer mehr tatsächlich dahin, dass ich sage, da wurden gute Ideen genutzt, um dann sich in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen ja was und wir haben gute Ideen. Aber wenn man sich dann tatsächlich anguckt, was im Endeffekt bei rauskommt, ist es auf gar keinen Fall die nachhaltigste Europameisterschaft aller Zeiten.
Was bräuchte es? Weil ich meine, die UEFA ist ja schon in der Lage, Dinge zu kontrollieren. Ich meine, es gibt nur Bitburger, ne? Also da fängt es ja schon an. Ist das dann die Kontrolle? Also müsste man sich da einfach konsequenter hinstellen und sagen, wir fragen es ab und wenn jetzt geflogen wird, dann gibt es eine Sanktion oder so?
Ja, es hätte wahrscheinlich tatsächlich von Seiten der UEFA an die Teams wirklich die klare Vorgabe geben sollen, keine Kurzstreckenflüge in Deutschland, weil das in Deutschland möglich ist. Und es hätte eben von der UEFA auch als dann Vorbildwirkung gegenüber den Verbänden auch wirklich mehr Handlungen für den Klimaschutz geben müssen. Also das ist auch für die UEFA eine Frage, wo man sich natürlich jetzt immer noch ein bisschen schwer tut. Aber das hat natürlich auch für die UEFA Relevanz, wie das Klima aussieht. Und diese Verantwortung zu übernehmen und wirklich dafür zu sorgen, dass das nicht passiert oder weniger passiert, das haben sie nicht erfüllt.
Aus dem, was Philipp Lahm gesagt hat,
wir wollen natürlich Vorbild sein.
Na, daraus ist nicht so richtig was geworden. Die Teams sind durch Deutschland gejettet und die Fans teilweise auch. Aber die Ideen sind da. Bei den Amateuren, aber auch bei der UEFA. Dranbleiben. Das wär's also. Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Alex Hart, Martin Schütz und ich, Ilka Knigge. Kommt gut durch. Wir hören uns morgen.